Ferne Welten. Auf der Suche nach Leben im All. Die Sommerreihe im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Zum Ende unserer Sommerreihe geht es heute mal nicht um die Frage, ob es nun außerirdisches Leben im Universum gibt oder nicht. Stattdessen wollen wir wissen, wie sich diese Frage in der Menschheitsgeschichte entwickelt hat und welche Rolle sie zum Beispiel in der Literatur und im Film spielte und noch spielt. Und dazu begrüße ich Georg Seslin. Er ist Autor, Feuilletonist, Film- und Kulturkritiker. Schönen guten Tag. Lassen Sie uns mal ganz am Anfang beginnen, Herr Seslin. Wo finden sich denn die ältesten Textstellen über Außerirdische auf unserem Planeten?
Letztendlich beginnt die Geschichte der fiktiven Außerirdischen mit der kopernikanischen Wende. In dem Moment, wo wir verstanden haben, dass die Erde nicht das Zentrum ist und der Himmel, der sich drüber wölbt, war es eigentlich klar, dass wir möglicherweise nicht allein sind. Und die ersten Ideen, sich das vorzustellen, waren die utopischen Konstruktionen. Also man konnte die Gesellschaftsmodelle ausprobieren auf anderen Welten. Man konnte auch die Begegnungen durchspielen. Es war eigentlich im Grunde genommen eine Fortsetzung der Begegnung mit magischen Welten am Ende der Welt.
Ich hätte eigentlich angenommen, dass es schon viel früher losgeht, nämlich zu Bibelzeiten. Für mich ist es eigentlich so, dass Gott und auch die Engel doch eigentlich schon Darstellungen Außerirdischer sind, oder?
Also das würde ich so nicht sehen. Ich glaube, dass man wirklich eine Zäsur machen muss zwischen dem jenseitigen Wesen, was aus dem Himmel oder aus dem Olymp kommt, und dem Alien als einer parallelen Schöpfung, als einem eigentlich dem Menschen vielleicht in der Evolution gleichgestellten, letztendlich eine materialistische Version des Fremden. Diese beiden Vorstellungen vermischen sich eigentlich immer. Selbst in der B-Picture Science Fiction gibt es dann wieder so Vorstellungen, dass die Aliens auch sowas wie gefallene Götter sind oder Engel oder Dämonen. Aber um uns das Science in der Fiction zu vergegenwärtigen, glaube ich, dass die Vorstellung des Alien eigentlich eine naturwissenschaftliche sein muss.
Verstehe. Und Sie haben ja auch Kopernikus erwähnt, also das Ende des geozentrischen Weltbildes. Und dann gab es ja auch die Erfindung des Teleskops. Ich kann mir vorstellen, dass die Entdeckung von Mondkratern und vermeintlichen Kanälen auf dem Mars zum Beispiel der Idee von Aliens ganz neuen Schub gab.
Also gerade die Entdeckung der Marskanäle hat diese Fantasie von einer anderen Kultur sehr stark beflügelt. Während man früher eigentlich immer davon ausging, dass es Wesen wären, die eben das ganz andere repräsentieren könnten, wo es gar keine direkte Verwandtschaft mit dem Menschen gab, war diese Anlage von Kanälen dazu angetan, dass man sagte, möglicherweise haben sich die Wesen auf anderen Planeten ganz parallel entwickelt wie Menschen.
Was wir heute als Science Fiction kennen, entstand Ende der 1920er Jahre ja in den USA. Wie wurden denn da die politischen Entwicklungen, zum Beispiel der Aufstieg von Faschismus und Nationalsozialismus, künstlerisch aufgegriffen?
Also zunächst mal war natürlich die Idee der fremden Welten schon ausgeprägt und virulent. Eine der harschesten, derbsten Vorstellungen war die von H.G. Wells, wo eine Invasion stattfindet durch Fremde, die gar nicht mit sich reden lassen.
Da gab es ja dann auch eine Riesenhysterie, als das im Radio so dargestellt wurde von Orson Welles, dass die Leute meinen, das sei alles Realität.
Nun, diese Hysterie, die Orson Welles mit seinem Hörspiel ausgelöst haben soll, ist ein bisschen eine Legende. Ganz so schlimm war es nicht, aber da war sehr viel Spaß an der Selbststilisierung von Orson Welles dabei. Ich glaube, die Menschen damals waren auch nicht so naiv zu glauben, dass tatsächlich die Marsianer gelandet wären. Aber die Vorstellung, dass wir tatsächlich in so einem, ja, in einem Bedrohungsszenarien sind, die steckte schon tief in den Menschen.
Und die gab es ja auch in den Ende der 1940er Jahre mal. Da gab es den sogenannten Roswell-Zwischenfall. Wie fast schon hysterisch die Stimmung da teilweise war, zeigt der vielleicht auch. Was war da denn passiert?
Also ich glaube, die Roswell-Fantasie hängt stark damit zusammen, dass man dieses Gefühl hatte, das Militär sagt nicht alles. Also es war eine wunderbare Verbindung von Verschwörungsfantasie und Alien-Fantasie. Wie es so geht mit Verschwörungsfantasien, die schrauben sich dann so langsam in die Höhe. Je mehr man das Gefühl hatte, da wird etwas verschleiert, desto überzeugter war man davon, dass dann nur tatsächlich Aliens gelandet sein konnten.
Und hat sich das dann auch in Film und Literatur niedergeschlagen?
Das wurde sogar ein ganz eigenes Genre letztendlich, die Roswell-Filme. Das kommt, glaube ich, so alle 3-4 Jahre kommt mal wieder einer mehr oder weniger ambitioniert dabei heraus. Aber immer wieder ist das Hauptthema eigentlich, wenn die Aliens kommen, wird man von oben versuchen, das zu verschleiern, zu manipulieren. Also der eigentliche Gegner ist eigentlich gar nicht der Fremde, sondern die eigene Regierung.
Science-Fiction-Literatur, Herr Seslin, ist heute genauso populär wie Science-Fiction-Blockbuster. Warum ist das so? Was verrät uns das über uns und über unsere Kultur?
Also das hat zum einen sicherlich damit zu tun, dass unsere Kultur, wie man so schön sagt, in so ein postheroisches Stadium übergegangen ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von Abenteuer, von Fremdheit überhaupt, ist eigentlich ziemlich gering. Wenn man auf der ganzen Welt herumreist und überall sind dieselben McDonald's-Filialen, aber gleichzeitig auch dieselbe Terrorgefahr, verliert man dieses Hoffnungsbild eigentlich nicht. Und da kommt dann vielleicht doch wieder das Magische und Religiöse zurück. Im Alien steckt dann sowas wie eine Mischung aus Erlösungshoffnung und Apokalyptik. Also die Welt geht durch den Alien entweder unter oder aber möglicherweise ist es eine Art neuer Messias oder neuer Verkünder, neuer Prophet in ein ganz anderes Leben.
Kann man sagen, dass die Vorstellung von Außerirdischen uns nicht nur einen angenehmen Grusel verschafft, sondern auch etwas über das Fremde, das Unerklärliche, die Abgründe in uns selbst lehrt?
Das war immer eigentlich auch eine Metapher auf die Vorstellung des Fremden überhaupt. Im Grunde genommen steckt das schon in diesem aristotelischen Baum. Was ist mir nahe? Was wird immer fremder? Was wird immer unvorstellbarer? Und die Aliens gehören eigentlich auf diesem Baum in den Gipfel. Sie sind sozusagen am Rand des auch noch Vorstellbaren. Das Interessante am Alien in der grafischen Kunst, in den Comics und in den Filmen und in den Fernsehserien ist ja immer das, wie kann man sich so ein Wesen vorstellen, was gleichzeitig etwas total anderes sein soll als ein Mensch, aber auch wiederum so sein muss, dass wir etwas davon verstehen. Es gibt sogar Vorstellungen von lebenden Planeten als Aliens. Es gibt Vorstellungen von reiner Geistigkeit oder so etwas. Aber das sind eher die Ausnahmen. Der Mainstream des Alien ist eine Projektion unserer Begierden und eine Projektion unserer Ängste. Und der Alien von H.R. Giger in den Ridley Scott-Filmen ist da wahrscheinlich das Meisterwerk, wo unterdrücktes, freudianisches in den Alien hinein projiziert wird.
In unserer Sommerreise Ferne Welten sprach ich mit dem Kunst- und Kulturkritiker Georg Seslin. Vielen Dank, Herr Seslin.